Wenn du in den Wechseljahren bist, dann kennst du das wahrscheinlich. Es ist 3 Uhr nachts, du liegst wach, dein Pyjama ist vielleicht schweißnass, dein Herz rast und du fragst dich, ist das jetzt einfach nur das Alter? In dieser Folge klären wir, warum Schlafstörungen in der Perimenopause so häufig auftreten, wie Hormone, Blutzucker und Entzündungen damit reinspielen und vor allem, welche konkreten und alltagstauglichen Maßnahmen du sofort testen kann, damit du wieder besser schläfst und erholter aufwachst. Und wie immer, wenn dir der Podcast gefällt, abonniere ihn, like ihn und empfehle ihn gerne weiter. So erreichen wir eben Frauen, die vielleicht dasselbe durchmachen.
Herzlich willkommen zu Vitale Balance, dein Podcast für Ernährung und Hormone im Einklang. Ich bin Irene Rosinski, Ernährungsberaterin und Hormoncoach. Mein Fokus? Entzündungshemmende Ernährung für mehr Energie und echte Lebensqualität. Schön, dass du da bist.
In dieser Folge geht es um das leidige Thema Schlafstörung in den Wechseljahren und da kann ich absolut mitreden, denn das war eins der ersten und deutlichsten Anzeichen, die mir also gezeigt haben, dass ich in den Wechseljahren bin. Das ist tatsächlich auch eins der Symptome, die Frauen am häufigsten nennen und übrigens auch eins der Symptome, die sich noch am ehesten zeigen. Auf jeden Fall ist es ein Thema, was sich auch nicht immer so ohne weiteres in den Griff bekommen lässt, aber es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge Stellschrauben, an denen man drehen kann. Du musst dir dein Hormonsystem wie ein fest eingestelltes Thermostat vorstellen. Das Progesteron wirkt beruhigend, also wie so ein Dämmer sozusagen, und Östrogen reguliert die Temperatur und auch die Produktion von Melatonin, also dem Schlafhormon. Und das Problem ist einfach, wenn das Hormon Progesteron sinkt, fehlt sozusagen der innere Beruhigungsschalter. Und Progesteron ist nun mal das Erste, was sinkt, wenn sich die Wechseljahre ankündigen. Das sinkt ja meist schon so im Alter von Mitte, Ende 30. Daher ist, wie gesagt, sind Schlafstörungen also eins der ersten Anzeichen für die Wechseljahre. Wenn also auch das Östrogen schwankt oder fällt, reagiert der Hypothalamus ziemlich überempfindlich. Der steuert also unsere Hormonvorgänge. Der kann also bei kleinen Temperaturveränderungen eben auch zum Beispiel Hitzewallung auslösen. Und das sind dann solche Aktionen, die dich dann eben nachts auch aus dem Tiefschlaf reißen. Und dann dauert natürlich das Einschlafen auch deutlich länger. Ich kenne das auch von mir, dass ich nachts durch Hitzewallung aufwache oder durch Nachtschweiß. Und wenn ich dann erstmal wach bin, dann fängt natürlich das Kopfkino an. Und auch mir fällt es dann schwer, wieder einzuschlafen. Klären wir doch mal diese biologischen Mechanismen, die so dahinter stecken, bevor wir zu den Tipps kommen. Das ist nochmal wichtig fürs Verständnis, um zu sehen, an welchen Stellschrauben du auch drehen kannst, damit dir auch nachher die Umsetzung leichter fällt. Also ich erkläre das jetzt mal bildhaft für Blutzucker, für Melatonin und eben auch für stille Entzündung. Das spielt ja oft alles miteinander zusammen oder wirkt zusammen und kann eben alles den Schlaf in den Wechseljahren beeinflussen. Was den Blutzucker angeht, da haben wir oft schnell verdauliche Kohlenhydrate, die uns zu so einem Blutzuckercrash führen. Das heißt, wenn wir tagsüber eher unausgewogen essen, eher Fastfood oder eben hochverarbeitete Lebensmittel und uns nicht so gut versorgen, dann steigt der Blutzucker immer enorm an und fällt dann aber auch wieder enorm ab. Das führt dann leider dazu, dass wir dann in der Nacht so eine Art Blutzuckercrash haben. Und da stößt der Körper dann unser Stresshormon Cortisol aus, was uns aufwachen lässt. Und das ist was, was eben auch typischerweise so zwischen 2 und 4 Uhr nachts passiert. Dann ist genau in diesem Zeitpunkt nimmt das Melatonin sowieso auch wieder ab. Also da haben wir schon wieder weniger Melatonin. Und generell ist es auch so, dass das Melatonin mit dem Alter immer weniger wirkt. Das erklärt eben auch, warum gerade ältere Leute auch immer weniger schlafen. Und darunter leidet dann natürlich zum einen die Einschlafphase, aber dann eben auch die Tiefschlafphase, beziehungsweise fällt es uns dann auch nach dem Aufwachen wieder schwerer einzuschlafen. Und dann gibt es da auch noch die stillen Entzündungen, die natürlich durch unausgewogene Ernährung gefördert wird und dann eben chronische niedrige Entzündungen im Körper auslösen oder befeuern. Das stört auch den Schlaf, weil wir dann einfach weniger Tiefschlaf haben oder eben auch so einen fragmentierten Schlaf. Was bedeutet das konkret für deinen Alltag? Also ich schildere dir mal so typische Muster, wie sich diese Mechanismen bei Frauen zeigen. Da wirst du dich wahrscheinlich wiedererkennen, wenn du unter Schlafstörungen leidest. Aber so kannst du eben auch leichter herausfinden, an welchem Hebel du stellen kannst oder was bei dir vielleicht am dringlichsten ist. Das Muster 1 ist, du schläfst zwar gut ein, wachst dann aber nachts zwischen 2 und 4 auf, oft mit diesen Blutzuckercrashs oder mit Hitzewallungen. Das Muster Nummer 2 ist, du leidest vermehrt unter Nachtschweiß und eben einem unterbrochenen Schlaf. Da könnten zum Beispiel stille Entzündungen und auch hormonelle Schwankungen beteiligt sein. Und Muster 3 besteht aus einer Kombination aus Stress, Bewegungsmangel und sehr viel verarbeiteter Nahrung oder Lebensmitteln. Und hier haben wir dann eben so diesen Kreislauf von Cortisol und instabilen Blutzuckern. Das sind also so diese Hauptmechanismen, die da meistens mit reinspielen. Und was du da jetzt konkret machen kannst, erläutere ich dir im Folgenden. Das sind kleine Veränderungen, die aber einen durchaus großen Effekt haben können. Ich zeige dir einfach mal so Prinzipien fürs Abendessen und Snacks, die deinen Blutzucker stabilisieren und deine nächtliche Erholung unterstützen, ohne dass wir deshalb jetzt gleich von Diät reden oder von Verzicht. Ja? Also bei der Abendmahlzeit ist es ganz wichtig, dass du auf jeden Fall immer ausreichend Protein dabei hast, auch komplexe Kohlenhydrate und gesunde Fette. Also beispielsweise Fisch und Tofu mit Gemüse und einer kleinen Portion Vollkorn oder Süßkartoffeln. Ja? Das stabilisiert den Blutzucker über die Nacht. Bei den Snacks würde ich dir empfehlen, statt auf Süßigkeiten oder auf Backwaren zurückzugreifen, lieber dann auf Nüsse, auf griechischen Joghurt, Skier, Hüttenkäse, denn das sind Sachen, die sind proteinreich und auch sättigend. Ein guter Hinweis sind auch tryptophanreiche Quellen. Kurz zum Hintergrund, Tryptophan ist eine Aminosäure und die Vorstufe der beiden Neurotransmitter Serotonin und auch Melatonin. Also es ist durchaus empfehlenswert, abends tryptophanreiche Lebensmittel zu essen. Das können sein Lachs, Eier, Hülsenfrüchte, Kürbiskerne oder Hafer. Und tatsächlich ist in Sauerkirschen und in Sauerkirschsaft direkt auch Melatonin drin. Ist jetzt natürlich eher so ein Saisonobst, aber das kann man zum Beispiel auch mal probieren. Ganz wichtig ist auch Omega-3. Es wirkt nämlich nicht nur entzündungshemmend, sondern ist auch noch gut für Schlaf und Stimmung. Das heißt also fetter Seefisch, Walnüsse oder ein Supplement, wenn du vielleicht wenig Fisch isst, ist ja auch auf jeden Fall empfehlenswert. Und du solltest auf jeden Fall vermeiden, Alkohol am Abend zu trinken. Das ist zwar etwas, was einen leicht einschlafen lässt, aber es verursacht einen sehr unterbrochenen Schlaf und einen sehr unruhigen Schlaf. Also von daher würde ich auf jeden Fall von Alkohol abraten, also auch so generell, weil die Leber auch eben ab den Wechseljahren nicht mehr so gut arbeitet und dann eher mit dem Entgiften des Alkohols zu tun hat als mit allem anderen. Vielleicht merkst du es auch selber an dir, dass du gar nicht mehr so viel Alkohol verträgst. Von daher würde ich davon eher abraten und auch Koffein nach 14 Uhr oder stark verarbeitete Lebensmittel, die dann eben die Entzündung hochfahren oder deinen Blutzucker Achterbahn fahren lassen, würde ich auch sein lassen. Koffein ist auch was, was die Melatoninproduktion stört und dich daher schlechter einschlafen und auch durchschlafen lässt. Es gibt natürlich auch noch tolle Alternativen zum klassischen Kaffee, entweder entkoffeinierter Kaffee oder Pinenkaffee oder Getreidekaffee. Neben der Ernährung können auch nochmal gezielte Nährstoffe das Nervensystem und auch die Schlafregulation unterstützen, aber nur, wenn sie sinnvoll eingesetzt werden. Ich nenne mal so die wichtigsten Kandidaten. Das sind Magnesium, Vitamin D, B-Vitamine und Omega-3. Und warum sie helfen können und worauf du achten solltest, bevor du sie einnimmst, erkläre ich im Folgenden. Magnesium, also hier ist vor allem das, wenn du es mal nachschauen möchtest, Magnesiumglycinat gemeint. Das hilft bei innerer Unruhe und Muskelverspannung. Davon gerne was am Abend zum Einschlafen dann nehmen. Das Vitamin D, also auf jeden Fall mal messen lassen und dann supplementieren, weil viele sind damit tatsächlich unterversorgt. Das unterstützt eben auch die Schlafqualität und das Immunsystem. B-Vitamine sind auch ganz wichtig, also B6, B12, Folsäure, denn das sind Kofaktoren für die Serotonin- und Melatoninproduktion und auch sinnvoll, wenn man Bedarf hat. Ich empfehle auch immer erstmal die Werte messen zu lassen, statt einfach blind zu supplementieren. Das ist wesentlich effizienter und sicherer. Neben der Ernährung und den Nahrungsergänzungsmitteln hast du aber auch noch die Möglichkeit, deinen Lebensstil anzupassen und so mehr auf deine Schlafhygiene einzugehen. Du kannst das ohne großen Aufwand eigentlich einbauen. Ne? Geht es hauptsächlich um Rhythmus, Temperatur, Licht und Bewegung, damit dein Körper im Abend zur Ruhe kommt. Und was ganz wichtig ist, der fährt ja in der Nacht auch ein Reparaturprogramm. Wenn das unterbrochen wird, weil man eben schlecht schläft, dann kann der Körper eben auch dem nicht richtig nachkommen. Der Körper kann nicht richtig regenerieren. Also auch vor dem Hintergrund ist es wichtig, dass man gut schläft und auch durchschläft. Du solltest auf jeden Fall einen regelmäßigen Schlafrhythmus entwickeln und möglichst immer zur selben Zeit ins Bett gehen und auch nicht zu spät. Man hat halt festgestellt, dass Menschen, die erst nach 12 Uhr ins Bett gehen, nicht mehr ausreichend Tiefschlaf haben. Tatsächlich empfiehlt es sich sogar noch vor 23 Uhr ins Bett zu gehen. Ich selber gehe immer ungefähr zwischen um 10 und halb 11 ins Bett und ich merke, dass mir das gut tut. Und das versuche ich auch so am Wochenende zu handhaben. Und für morgens empfiehlt sich dann natürlich auch immer zur selben Zeit aufzustehen, denn das stabilisiert gleichzeitig Melatonin und Cortisolspiegel, denn Cortisol ist der Gegenspieler von Melatonin und wird morgens ausgeschüttet, damit du auf natürliche Art und Weise wieder wach wirst und somit das Melatonin verdrängt wird. Wenn es geht, halte dein Schlafzimmer kühl, musst du mal ausprobieren, 16, 18, 19 Grad und auch eine atmungsaktive Bettwäsche empfiehlt sich hier bei Hitzewallungen zum Beispiel. Dann abends auf jeden Fall das Blaulicht reduzieren, das Licht dimmen, nicht mehr unbedingt noch so lange am Handy rumdaddeln. Aber da sage ich, glaube ich, nichts Neues. Manchen hilft es auch, am Abend warm zu duschen oder ein warmes Bad zu nehmen. Das kann man jetzt nicht jeden Abend machen, aber wenn du vielleicht zu kalten Füßen neigst, weil auch die hindern uns oft daran, gut einzuschlafen, dann kannst du abends zumindest mal ein warmes Fußbad machen. Und was auch noch hilft, einfach um runterzukommen, ist so eine Atemübung, die unseren Vagusnerv noch ein bisschen stimuliert. Und die geht relativ einfach, nämlich du atmest 4 Sekunden ein und atmest 6 Sekunden wieder aus. Das wiederholst du 5 bis 10. Dann spielt auch Bewegung eine wichtige Rolle für deinen Schlaf. Also ungefähr 20 Minuten am Tag zügiges Gehen stabilisiert den Melatoninrhythmus. Intensivere Trainingseinheiten, die ich dir auch sehr ans Herz legen würde, solltest du lieber nicht vor dem Schlafengehen machen. Also wenn du beispielsweise Krafttraining machst oder Cardiotraining, dann doch lieber eher morgens, mittags oder noch so am Nachmittag. Aber am Abend würde ich dann eher nur was Ruhigeres machen, eine ruhige Yoga-Einheit. Wichtig ist auch, dass du dich aber bewegst. Also wenn wir Schlafmangel haben, dann kann unser Stresshormon oder unsere Stresshormone können dann nicht gut abgebaut werden. Und wenn wir dann immer noch zu viel Cortisol im Körper haben, wenn wir abends ins Bett gehen, dann hindert uns auch das an einem Einschlafen, an einem guten Einschlafen und auch Durchschlafen. Also deshalb ist generell Bewegung tagsüber sehr, sehr wichtig. Gerade für den Stressabbau ist es wichtig. Ne? Du schützt damit deine Nebennieren und verbesserst damit deine Schlafresilienz. So, und wenn die Schlafstörungen jetzt sehr hartnäckig sind, dann lass doch auch mal bestimmte Blutwerte überprüfen, Schilddrüse, Ferritin, also dein Eisenwert, Vitamin D, vielleicht auch nochmal Cortisolrhythmus. Ja, klär das einfach nochmal mit einer Ärztin oder mit einem Arzt ab. Auch eine Hormonersatztherapie wie die bioidentische Hormontherapie kann bei starken vasomotorischen Symptomen oder bei Schlafverlust durchaus wirkungsvoll sein. Das ist eine ganz individuelle Entscheidung, die du dann mit deiner Ärztin zusammen treffen kannst. Also vielen Frauen hilft es, am Abend Progesteron einzunehmen, weil es ihnen einfach, es macht müde, es hilft ihnen beim Einschlafen und auch beim Durchschlafen. Ansonsten gibt es auch noch den Trend, Melatonin zu nehmen. Das kann man auch mal probieren, aber ich würde vorher tatsächlich erstmal so an den eminenten Stellschrauben drehen, sprich Ernährung und auch Schlafhygiene. Also, wenn du heute drei Dinge ändern kannst, dann sind es die: ein Abendessen anders gestalten, sprich abends Protein, Ballaststoffe und gesunde Fette essen und austauschen mit eben hochverarbeiteten Lebensmitteln. Und dann kannst du auch gerne mal mit einer dreiwöchigen Testphase starten und nimmst das Magnesium abends, gehst morgens 20 Minuten spazieren, zügig spazieren, und ich würde dir auch sehr ans Herz legen, ein Schlafprotokoll zu führen, dass du einfach mal für dich auch dokumentierst, ne? Wie schläfst du denn überhaupt? Schläfst du ein, schläfst du durch, wie lange bist du wach und so weiter. Dann lass auch mal gezielt deine Werte prüfen, wie Schilddrüse, Ferritin und Vitamin D. Dann kannst du auch gezielt supplementieren, wenn du merkst, da passiert noch nicht so viel, hast du eben weitere Möglichkeiten. Und es muss auch nicht alles sofort perfekt sein, ne? Also such dir ein, zwei Schritte aus, mit denen du erstmal anfängst, die du erstmal testest. Du musst nicht gleich alle Gewohnheiten oder alles umdrehen sozusagen. Das kann dann oft auch überfordern. Aber so kleine, regelmäßige Änderungen bringen dann schon mal was, und dann kannst du dich von dort aus weiter nach vorne arbeiten sozusagen. Also du hast jetzt einfach gesehen, du hast eine ganze Menge Stellschrauben, an denen du drehen kannst. Das Ganze nochmal ein bisschen aufbereitet mit mehr Tipps findest du auch in meinem Blogartikel dazu. Den verlinke ich dir in den Shownotes. Und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn dir mein Podcast hilft, dann unterstütze mich auch gerne, abonniere meinen Podcast, gib mir eine Bewertung und teile ihn gerne mit einer Freundin, die vielleicht selber schlecht schläft. Dann danke ich dir, dass du zugehört hast, wünsche dir also einen guten Schlaf und denk daran, dein Körper arbeitet immer für dich, wenn du ihm die Chance dazu gibst.